Hallo alle miteinander, ich begrüße euch zu Games and Podcast, einem Podcast vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Mein Name ist Melina und ich nutze diesen Podcast, um mein dürftiges Wissen über die wahnsinnig vielfältige Gaming-Kultur etwas auszubauen. Zusammen mit einem der Organisatoren des Games and Festivals, Veit aus dem Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Grüß dich, Veit.
Hallo.
Jetzt ist das Festival ja vorbei. Was für uns der richtige Zeitpunkt ist, Veit, das ganze Geschehen mal Revue passieren zu lassen. Aber vorher noch eine wichtige Information. Die Talks und Events sind teilweise noch per Video on Demand auf Twitch zu sehen. Und gibt's dann schon Neuigkeiten vom Games and YouTube-Channel?
Noch nicht ausgiebig. Wir müssen erst mit unserem Partner nochmal reden, was auf welchen Kanal kommt entsprechend. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir demnächst dann alle Videos irgendwo auf YouTube platziert haben. Und zumindest auf unserem YouTube-Kanal eine Playliste haben, in der dann alle verfügbar ist und man sich nicht alles extra zusammensuchen muss.
Ja, wir bleiben weiterhin dran und halten euch auf dem Laufenden. Denn der Games End Podcast endet ja nicht mit dem Festival, nein. Ihr könnt weiter zuhören, wenn auch nicht mehr täglich, aber dafür regelmäßig. Die Gaming-Welt hat einfach viel zu bieten, als dass wir jetzt einfach mit unseren Talks aufhören könnten. Jetzt aber zu unserem Rückblick vom Games End Festival. Du hast ja eine wirklich aufregende Festivalwoche hinter dir. Wie fühlst du dich jetzt, Veit?
Schon ziemlich geschafft. Wie dann der letzte Programmpunkt durch war, war ich eigentlich ganz energiegeladen und habe festgestellt, oh, alle Blockaden, die sich so angesammelt haben über die Woche, sind weg. Ist das nicht toll? Aber man merkt schon, dass da jetzt ganz, ganz viel Zeit reingeflossen ist, gerade auch in der letzten Woche. Ich würde es genießen, entspannen zu können, aber ich habe am Mittwoch schon das nächste Projekt und die Nachbereitung drängt ja auch. Und von daher hoffe ich dann am Wochenende mal ein bisschen entspannen zu können.
Was würdest du sagen, war denn die größte Herausforderung?
Ich glaube, die größte Herausforderung bei so einem Projekt ist natürlich immer dafür zu sorgen, dass es auch bei den Leuten ankommt, bei denen es ankommen soll. Wir haben natürlich dieses Projekt komplett aus dem Boden gestampft und mussten erst mal gucken, dass das überhaupt bekannt wird, sozusagen. Für uns allgemein als Festival gilt die Zielgruppe aller Spielenden in der Region, sozusagen. Als Medienzentrum ist natürlich die Hauptzielgruppe dann schon eher die Jugend, die spielt und die Jugendkultur mit abzugreifen. Und von daher hätten wir da gerne ganz, ganz viele Jugendliche auch mit dabei gehabt, die mitspielen, die mitmachen. Es hat halbwegs funktioniert im Sinne von die Jugend erreichen durch das Angebot der KavichiCon. Aber das sind ja alles CosplayerInnen, die sowieso schon bei der Kavichi irgendwie mit gewesen wären, und die noch mit ins Festival einzubinden, hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. Vielleicht auch deshalb, weil die natürlich erst am zweiten Festival Samstag, also praktisch kurz vor Ende des Festivals, ihre große Show hatten und entsprechend die Leute, die sich das gezielt angeschaut hatten, möglicherweise auch vorher noch gar nichts vom Festival mitbekommen hatten. Ansonsten ist es, glaube ich, auch einfach was in der Stadt ein bisschen wachsen muss und einfach dadurch, dass es öfter stattfindet, möglicherweise dann bekannter wird. Ansonsten hatten wir eben auch Angebote, die nicht so gut angenommen wurden, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich ganz zufrieden und sind zuversichtlich, dass es beim nächsten Anlauf dann entsprechend mehr Leute jeweils werden. Also wir haben kleine Stellschrauben, an denen wir drehen werden, mit Sicherheit. Aber von der Vielfalt des Programms her waren wir zumindest zufrieden mit dem, was wir geleistet haben.
Du sagtest ja schon mal, dass die Idee zum Festival schon vor Zeiten von Corona entstanden ist.
Ja.
Es musste dann aufgrund von Corona viel umorganisiert werden. Es fanden mehr Events online statt, als es zunächst geplant war. Wie aufwendig war eigentlich diese Umgestaltung?
Das ist natürlich eine komplett neue Programmplanung gewesen. Wir haben vorher natürlich ein bisschen angefangen mit Ideen, die wir hatten im analogen Bereich. da hatten wir aber auch noch nicht alles komplett fertig geplant. Also das jetzt zu behaupten, wäre irgendwie auch nicht richtig, weil so früh hatten wir gar nicht die Kapazität anzufangen, daran zu arbeiten. Das heißt, wir hatten schon eine Ideensammlung, wir haben ein bisschen uns überlegt, wie man das umsetzen könnte, waren aber da noch nicht so tief drin. Und jetzt, wie es darum ging, dann das digitale Programm auf die Beine zu stellen, haben wir uns halt erstmal zusammengesetzt und uns überlegt, hey, was könnte man machen, ein bisschen gebrainstormt und haben uns einen Wochenplan einfach hergenommen, wie so einen Stundenplan in der Schule und haben Stück für Stück Lücken gefüllt, dass wir für jeden Tag irgendwie was haben. Das hat ganz gut funktioniert, aber das ist ja nur so diese Grundideensammlung gewesen und jeder dieser einzelnen Punkte muss natürlich dann auch noch durchgeplant werden, da müssen die Kontakte hergestellt werden zu den Leuten, die man da braucht. Und dann hatten wir eben teilweise so Programmpunkte wie unseren Dienstagabend-Talk, wo wir ganz, ganz viele Leute von anderen Events irgendwie eingeladen haben. Das kostet natürlich einen Haufen Zeit, weil man eben den Kontakt schaffen muss zu den ganzen Menschen. Man muss schauen, dass die dann einem auch antworten. Man muss die dann richtig ins Programm einplanen. Das heißt, wir hatten ja da, ich glaube, ungefähr 3 Stunden Leute da, die jeweils 10 Minuten was gesagt haben. Das heißt, irgendwie dann 18 verschiedene Kontakte beziehungsweise 18 verschiedene Slots für Kontakte und mussten dann natürlich immer gucken, wer hat uns jetzt zugesagt, wer hat uns noch nicht zugesagt, wie kann man den hin und her schieben im Ablauf und wo wären sie dann am besten und dann muss man denen wieder antworten und sagen, hey, wir würden euch für die und die Zeit vorsehen, das ist für euch in Ordnung und sowas. Also da ist schon ein großes Hin und Her gewesen und es ist ja nur einer von den Programmpunkten gewesen. Und dementsprechend haben wir dadurch, dass wir das alles planen mussten, eben auch ganz, ganz viel Zeit gebraucht und nicht nur irgendwie 4 Wochen oder keine Ahnung was, sondern halt wirklich das halbe Jahr. Es ging im Prinzip, bis das Festival losgegangen ist, waren wir immer noch in Kontakt mit unseren Partnern, Partnerinnen und mussten schauen, dass die Programmpunkte laufen.
Es war also alles eine große Herausforderung.
Ja, aber ich glaube, es wäre auch genauso viel Planung gewesen, wenn wir analoge Sachen gemacht hätten, weil wir haben ja einfach unsere Arbeitszeit zur Verfügung gehabt und hätten uns auch voll reingelehnt, wenn wir jetzt analoge Punkte gehabt hätten.
Hat diese Umgestaltung wegen Corona auch Ideen und Chancen mit sich gebracht, die sich auch in Zeiten ohne Corona bewähren könnten?
Ja, natürlich. Also wir haben den Bedarf an digitalen Angeboten natürlich ganz anders nachgedacht und haben ganz neue Ideen irgendwie mit gehabt, wie jetzt zum Beispiel als Grundprinzip diesen digitalen Spieleabend auch, der ja auch im Haus des Spiels erst so entstanden ist, beziehungsweise die Idee von digitalen Spieleabenden erst so entstanden ist. Das Gleiche ist es auch mit dem wissenschaftlichen Let's Play, also diese Zusammenarbeit mit dem Museum für Kommunikation, die wäre gar nicht zustande gekommen, wenn die sich nicht extra nochmal Gedanken gemacht hätten, was kann man denn machen, um eine Außenwirkung zu haben, ohne jetzt in den analogen Bereich auch zu müssen. Und diese Partnerschaft zu New World, die ist sozusagen auch was, was ja weitergeführt werden soll, selbst wenn es jetzt dann analog wieder weitergeht.
Und was war eigentlich so ganz grundsätzlich die Intention, also die Absicht hinter dem Games End Festival?
Ja, also die Absicht hinter dem Games Festival war, dass wir die Stadt zusammen zum Spielen bringen wollten. Das heißt, viele Leute, die sowieso mit Spiel was zu tun haben, ob die beruflich Spiele entwickeln oder ob die privat Spiele spielen, analog oder digital, wollten wir zusammenbringen, um eben das Spielen zu feiern in der Region und auch zu verdeutlichen, wie viel Spiel es in der Region auch gibt in den verschiedenen Bereichen. Und wir wollten eben auch verschiedene Welten in diesem Spiel verknüpfen miteinander. Das heißt, die Leute sollten sehen, ja, andere Leute spielen ja auch. Und im Prinzip ist das ganz ähnlich zu dem, wie ich spiele. Nur, dass sie vielleicht eine andere Plattform nutzen oder sonst was. Also digital spielen statt analog oder sowas. Und dass die Leute da auch reinschnuppern können. Das heißt, gerade generationenübergreifend auch, dass vielleicht ältere Leute, die digitales Spiel noch nicht so mitbekommen haben, auch sehen, ah ja, das geht ja ganz einfach, das kann ich im Prinzip auch machen. Da kann ich auch mit den Jüngeren zusammenspielen oder sowas. Ja, also, dass da Verbindungen geschaffen werden, die einfach vorher noch nicht da waren.
Um diese Absicht zu erfüllen, hatte ja das Games End Festival eine Menge toller Events zu bieten. Welche Events haben denn dir besonders gefallen?
Das ist eine gute Frage. Welche haben mir besonders gut gefallen? Ich fand besonders schön den ersten Talk vom Indie Outpost am Montag von Wolfgang Walk, weil es mich einfach auch super interessiert hat. Das war das mit dem Spiel als offene Kunstform. Jetzt weiß ich auch, wie es heißt. Das war einfach sehr interessant als wissenschaftliche Herangehensweise nochmal mit. Dann das wissenschaftliche Let's Play, wenn wir schon bei Wissenschaft sind, fand ich auch sehr, sehr schön gemacht.
Wie sieht es denn in den Games aus mit diesen klassischen Klischees und mit diesen Genderrollen, die vielleicht auch ein bisschen erwartet werden, die es ja in anderen Bereichen gibt, wie zum Beispiel der Geschichte? Wie sieht es in den Games da aus? Haben wir da auch so eine Gender-Aufteilung, würde ich es jetzt mal nennen?
Also erstmal haben wir tatsächlich in der Geschichte, wenn man in die Games-Geschichte hineinschaut, und vielleicht kann man da ganz kurz mal ein Bild zeigen. Erstmal haben es Games wie viele andere Medien, und ich nehme es als eine Parallele mal den Film, und bestimmte Genres des Films, also wir haben beispielsweise auch das Genre des Actionfilms, das sehr stark arbeitet mit Geschlechterstereotypen. Und wenn man in die Geschichte des Computerspiels hineingeht, dann kann man tatsächlich erstmal beobachten, dass sehr klassische und konservative und traditionelle Geschlechtermuster verarbeitet werden. Also wir sehen hier Super Mario und Princess Peach, das glaube ich ist einigen ein Begriff. Und wenn man sich das in den 80er Jahren anschaut, das ist das sogenannte Damsel in Distress Motiv, also die weibliche Figur, die gerettet werden muss von einem männlichen Protagonisten, ganz klassisch Mario und Peach. Das haben wir sehr, sehr häufig erstmal in der Frühzeit der Computerspiele. Und wenn man unten schaut, dann sieht man gerade an dieser Spielereihe, das ist ja relativ konstant, würde ich erstmal behaupten. Das heißt, Computerspiele haben schon eine Tradition erstmal dahingehend, bestimmte Bilder von Weiblichkeit und von Männlichkeit und den Verhältnissen und auch den Machtverhältnissen von Weiblichkeit und Männlichkeit auszuhandeln.
Ich hatte auch sehr viel Spaß dran, Sonntag, am ersten Festivalsonntag, den Jungs von The Landcranks beim Zocken zuzuschauen, besonders wie sie Gang Beasts gespielt haben. Da bin ich aus dem Lachen kaum mehr rausgekommen. Fand ich sehr witzig. Wir haben auch regionalen Streamerinnen die Plattform noch mitgegeben, dass wir sie hosten, wenn sie was streamen, und haben mit denen auch Termine abgesprochen sozusagen und gesagt, hier haben wir eine Lücke im Programm, wenn ihr da was machen wollt, wäre das cool. Und da haben sich eben auch ein paar Leute mit bereit erklärt, das zu machen. Und da fand ich die Streams von Monty von Brettspiel Live sehr, sehr interessant. Er hat einmal gestreamt, wie er C64-Spiele emuliert und spielt. Das war ganz witzig.
Ja, so schaut das Teil aus. Emuliert einen C64. Es gibt da die Rechte nicht mehr drauf liegen. Quasi alle Spiele per umsonst. Kostenlos, umsonst so nicht, aber kostenlos im Netz zum Download. Ich habe mir mal ein paar gezogen, so ein paar Spiele, die doch schon wichtig waren in der Zeit, in der ich den C64 rege genutzt habe. Rege heißt bestimmt, ich würde sagen fast täglich, dürfte meinen Eltern nicht sagen. Ja, wir hatten auch zwei, dreimal die Woche hatten wir so ein richtig großes Event, wo wir uns 5 oder 6 getroffen haben und gezockt haben wie die Blöden.
Und dann hat er einen Brettspiel-Prototypen am Freitag gespielt, zusammen mit dem Entwickler auch von dem Spiel. Das war auch super interessant. Also der hat sich da auch gut mit beteiligt und damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja. Also der war ja ursprünglich gar nicht geplant. Und dass da dann so eine Vielfalt an interessanten Streams auch noch mit beiträgt zum Programm, fand ich sehr, sehr schön.
Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Showmasters, der Let's Play Late Night Game Night Show mit Live-Musik. Mein Name ist Kerstin, ich bin euer Game Master für heute Nacht und wir spielen zusammen mit euch Superliminal. Das tun wir nicht alleine, die wunderbare Band steht uns bei und improvisiert, was das Zeug hält. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein ahnungsloser Gamer. Ich weiß, was im Spiel passiert, der Showmaster jedoch nicht. Heißen wir ihn also willkommen und wünschen ihm alles Gute. Tim, auf die Bühne mit dir!
Hallo Leute! Hallo, guten Tag. So? Eieiei. Moment, auch gut. Hallo, guten Abend. Wir haben hier 700 Kameras installiert. Den müssen wir auch allen noch guten Abend sagen.
Und über das Festival hinaus läuft im Augenblick bis zum 17. November noch eine Ausstellung im Künstlerhaus. Der Sebastian hatte es in der letzten Folge auch mal kurz erwähnt. Magst du den Namen dieser Ausstellung nochmal sagen und was man da so anschauen kann?
Die Ausstellung heißt Unique Items und da werden alle möglichen Ausstellungsstücke gezeigt, die so um Spielen rum entstehen. Das heißt, sind einfach Unique Items. Da sind unterschiedlichste Sachen dabei, die Leute hobbymäßig gestaltet haben, in ihrer Freizeit gemacht haben. Das heißt, es gibt einen riesengroßen Controller zum Beispiel, der da auf einem Sofa sitzt bzw. liegt. Eine wunderschöne große Cosplay-Rüstung ist mit ausgestellt. Eine Bombenkoffer-Attrappe mit ausgestellt, die so die analoge Variante von dem Spiel Keep Talking and Nobody Explodes ist, die eine Künstlerin eben gebastelt hat. Eine Künstlerin, die sehr elektronisch bewandert ist sozusagen, hat den entworfen und dann auch selber gebastelt. Den kann man theoretisch auch nachbauen. Da gibt es auch eine Möglichkeit, den selber nachzubestellen im Internet und die Einzelteile zu kriegen sozusagen und sich selber dran zu setzen, den zu bauen. Ist aber eine kleine, aber feine Ausstellung. Da kann man einfach kurz reinschauen mal tagsüber, während die läuft und braucht auch nicht so lang. Ja, das heißt, man kann einmal schnell durch den Glasbau durchlaufen, durch den zweiten Stock und dort sich die Schilder mit durchlesen zu den einzelnen Exponaten. Und ich glaube jetzt nicht, dass man da länger als eine halbe Stunde einplanen muss, um wirklich alles gelesen und gesehen zu haben. Man kann natürlich auch entsprechend schneller durchgehen, wenn man jetzt nur die Sachen anguckt, die einen besonders interessieren.
Veit, auf jeden Fall Riesenkompliment an dich fürs mit auf die Beine stellen dieses Festivals. Ich freue mich, dass es weiterhin ein Festival geben soll, ein Games Festival. Und wir hören uns auch wieder. Bis dahin, Veit, mach's gut und danke.
Mach's gut, Melina. Ciao.